So, wir haben jetzt bereits drei Krisen hinter uns. Die erste Krise der Bedrängnis, wenn es uns schlecht geht. Die zweite Krise, das Schweigen Gottes, wenn Gott einfach nicht zu sprechen scheint. Und die dritte Krise gestern Abend, die wir besprochen haben, war, was war's? Genau, Burnout. Wenn man geistlich deprimiert ist, wir haben ein bisschen die Ursachen angeschaut bei unserem Freund Elia und wie es dem so gegangen ist. Heute, ich habe gerade, während ihr Ski gefahren seid, die nächste Krise mir durchgearbeitet. Ich habe die schon lange so im Gedächtnis. Nicht, weil es mich selber unbedingt betrifft, aber weil ich doch einige Leute kenne, die schwer damit zu kämpfen haben. Das ist die Krise der Bitterkeit. Ich glaube, Bitterkeit ist sicher eine der schlimmsten und oftmals die langwierigste Krise. Und ich bin mir sicher, dass ihr, wenn ihr nicht selbst damit zu kämpfen habt, Menschen kennt, die bitter geworden sind. Menschen, die bitter sind, lassen sich sehr schwer helfen. Sie fühlen sich ungerecht behandelt von Gott und von den Menschen. Sie hegen und pflegen meistens ihr Selbstmitleid sehr stark. Und sie sehen sich selbst als die ärmsten Geschöpfe in der Welt. Es gibt, ich glaube, wir müssen unterscheiden. Es gibt eine Bitterkeit, die wir, glaube ich, alle kennen. Die resultiert aus Stimmungsschwankungen. Ich glaube, die Frauen unterliegen da noch mehr Schwankungen als die Männer, was ich so miterlebt habe bis jetzt. Da gibt es einfach, natürlich haben wir die auch wir Männer, ist überhaupt keine Frage. Aber wo wir manchmal, wir sind einfach vielleicht ungerecht behandelt worden, oder wir glauben zumindest, wir sind ungerecht behandelt worden. Und es führt dann oft zu Trotzreaktionen. Gerade wenn du verheiratet bist. Wenn du nicht verheiratet bist, dann bist du eben nicht verheiratet. Du musst nicht dort bleiben. Wenn du verheiratet bist, das ist dein Partner fürs Leben. Man kann dann auch Dinge nicht mehr objektiv sehen. Gesundheit. Man sieht Dinge nicht mehr objektiv, man wird gemein und ungerecht, wenn man bitter ist. Und man erkennt das aber selbst nicht. Man fühlt sich selbst zu ungerecht behandelt, obwohl man selbst im Unrecht ist. Ich glaube, wir alle kennen das zum gewissen Grad. Aber wenn die Phase wieder vorbei ist, dann vergibt man sich wieder, küsst sich wieder, entschuldigt sich und das Leben geht weiter. Ja? Ich glaube, das ist eine Art von Bitterkeit, wo man kurzfristig bitter wird gegen etwas, das einem widerfahren ist. Aber ich glaube, wovon ich heute, was ich mehr ansprechen möchte, es gibt eine Bitterkeit, die kann ein Leben lang andauern. Das sind einfach Menschen, die bitter geworden sind. Und von solchen gibt es nicht wenige. Das kann sein durch den plötzlichen Verlust. Ich spreche jetzt von solchen Fällen, die ich persönlich kenne, und ich zähle die Beispiele auf, von denen ich persönlich weiß. Das hat zu tun in den Fällen, wo ich sie kenne, durch den Verlust eines Lebenspartners, durch den plötzlichen oder den Verlust eines Kindes. Das macht sie bitter, weil sie es nicht verstehen können. Das kann zu tun haben, indem du deine Gesundheit verlierst, Unfall oder einfach eine Allergie, was immer es ist, die dich unfähig macht, gewisse Dinge zu tun, die du tun konntest. Das macht Menschen oft bitter. Erbstreitigkeiten, ich kenne einige, die reden seit der Erbübergabe nicht mehr miteinander. Die sind bitter geworden. Ich kenne einige, weil sie schon 22 sind und noch nicht den rechten Partner gefunden haben, sind sie bitter geworden. Das ist natürlich übertrieben, aber einfach, weil man keinen Partner findet, Gott nicht den rechten schenkt, zeugt oft Bitterkeit im Menschen. Und es pflanzt sich etwas Tödliches in einem Menschen ein. Und solche Menschen haben kaum ehrliche Freude in ihrem Leben. Alles ist schwer, alles ist ungerecht. Sie verkehren auch nur noch mit den Menschen, die auf sie eingehen können. Oftmals ist es bei bitteren Menschen so, wenn du sie darauf ansprichst oder konkret ihre Situation ansprichst, die reden nie mehr mit dir. Die melden dich. Alles, was du solchen Menschen sagst, legen sie auf die Waagschale und nehmen es persönlich. Sie können kaum mehr gelassen sein. Und sie vermiesen damit dir nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das Leben derer, die um sie herum wohnen müssen. Und darum, das ist eben das Schlimme dann, fängt man an, solche Menschen zu meiden, und das bestätigt natürlich ihr Selbstmitleid. Keiner mag mich. Und dann geraten sie tiefer und tiefer, und das ist ein Teufelskreis. Und das ist, wenn ich über Bitterkeit spreche, das ist, was ich damit meine. Und dann wisst ihr, was das Traurige dabei ist, dass es gerade unter gläubigen Christen viele gibt, die bitter geworden sind. Ein Mensch, der die Vergebung im Herrn Jesus empfangen hat, der um seine Gegenwart weiß, der auch weiß, dass er einmal bei ihm ist, in direkter Gegenwart, und dennoch sind sie bitter. Man fragt sich manchmal, wie kann es so weit kommen? Ich möchte heute mit euch 5 Punkte, die uns der Hebräerbrief gibt, 5 Punkte, wie ein Christ und natürlich nicht nur ein Christ, jeder Mensch abschlittern kann in Bitterkeit. Und anhand vom Hebräerbrief möchte ich das mit euch durcharbeiten. Schlagt bitte auf Hebräerbrief Kapitel 2. Es ist heute relativ wichtig, dass du eine Bibel hast. Ich lege sie nur ans Herz. Es gibt Leute, die hören einfach lieber zu. Die stören sich selber, wenn sie die Bibel lesen. Und darum, wenn du es nicht tust, ist völlig okay. Aber so wie wir heute arbeiten, ist es sinnvoll, wenn du eine hast. Zumindest für mich wäre es. Also wir werden uns 5 Schritte anschauen, laut Hebräerbrief, wie ein Mensch in Bitterkeit abschlittern kann. Es kann sein, dass du dich selbst findest. Und es kann dir eine Hilfe werden, indem du andere Menschen verstehst, wo sie vielleicht gerade stehen. Übrigens, ich möchte noch eins dazu sagen, wenn wir über Krisen sprechen und über Menschen, die in Krisen sind. Der Grund, warum sie in die Krise geraten sind, mag ein ganz blöder Grund sein, wo man sie wirklich, wo man nur sagen kann, wie kann er so blöd gewesen sein? Aber wenn ein Mensch in der Krise ist und du sagst ihm, wie blöd er gewesen ist, das hilft ihm nicht weiter. Wenn ein Mensch in der Krise ist, wisst ihr, was dieser Mensch braucht? Einzig und allein Barmherzigkeit. Nicht unsere Klugheit. Hätte er doch das getan, dann wäre es nicht passiert. Diese Menschen brauchen Barmherzigkeit und Ehrlichkeit, die manchmal zwar wehtut, aber manchmal muss man jemanden schneiden, damit er munter wird, wenn es aus Liebe kommt. Und darum, wenn du vielleicht einen Menschen im Sinn hast, jetzt, wenn wir das durchgehen, und ich bin sicher, ihr alle kennt viele Menschen, dass der ein oder andere euer Gedächtnis kommt, dann soll das der erste Mensch sein, dem du einen Brief schreiben sollst, den du anrufen sollst, den du einfach lieben sollst und barmherzig sein sollst mit ihm. Nicht klug sein. Das wollen wir nicht tun. Denn das will Christus ganz und gar nicht. Aber es soll uns helfen, ein bisschen zu analysieren, wo kommt das her? Und gerade wenn du vielleicht selber drinnen bist, in einer gewissen Stufe, soll es dir helfen, rauszukommen. Okay? Hebräer Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 2, stimmt schon, Verse 1 bis 3. Der erste Schritt am Weg zur Bitterkeit. Hebräer 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Wir können am Ziel vorbeigleiten. Vers 2. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung in jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. gibt es jetzt viel zu sagen, ich möchte nur auf einen Satz, Vers 3. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Wisst ihr, was der erste Schritt in die Bitterkeit ist? Christus ignorieren. Ihn missachten. Und du kannst als Christ jeden Tag Christus ignorieren. Ich habe das 8 Jahre gemacht. Darum weiß ich genau, wovon ich spreche. Ich habe mein Leben Jesus gegeben, als ich 14 Jahre alt war. Nach ein paar Jahren kam ich drauf, es ist stinklangweilig. Denn als Christ sollst du ja Kirche gehen. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe Automechaniker gelernt. Am Montag in der Früh kam ich in die Firma und jeder erzählt dann seine Wochenenderlebnisse. Darin erzählt, auf welcher Party er war. Er hatte ein Mädchen, der andere hatte 2 Mädchen. Der war so besoffen und Sonntag hat er bis 2 Uhr geschlafen und das war so ein Spaß. Und dann haben sie mich gefragt, wie ich so getan habe. Und ich sagte, ja, Samstag Nachmittag war Jugendstunde, am Abend haben wir uns getroffen zum Gebetskreis. Sonntagvormittag war Kirche und Sonntagnachmittag Kaffeekränzchen. Haben sie gesagt, allerhand, was du wieder so erlebt hast, Wochenende, nicht schlecht, gell? Ich habe festgestellt, Christenleben ist stinklangweilig. Wenn du gelangweilt werden willst, werde Christ. Dann kannst du alles tun, was langweilig ist, und du darfst das nicht mehr tun, was schön ist. Was ich dann getan habe, ich bin in die Welt zurückgegangen, mir die Freuden geholt. Ich habe sie gefunden. Sündigen ist wunderschön, ich habe jede Sünde genossen. Die Konsequenzen zwar nicht, aber die Sünde schon. Und ich kann mich gut erinnern, jeden Tag in der Früh hat Jesus auf die Schulter geklopft. Ich habe es nicht gespürt übrigens. Ich habe gesagt, guten Morgen Hans-Peter, ich bin immer noch da. Ich habe gesagt, ich weiß, aber du interessierst mich nicht. Ich gehe meine Wege. Das kannst du tun. Kein Problem. Du kannst Jesus kennen und leben wie Satan. Übrigens, Leben mit Christus ist spannend, aber da gehen wir heute nicht weiter. Wir bleiben heute bei der Bitterkeit. Gell? Der erste Schritt, um in Richtung Bitterkeit zu gehen, ist Jesus ignorieren. Ihn, die große Rettung, missachten. Zweiter Schritt, geht zu Hebräer 3. Hebräer 3 und Vers 12. Der zweite Schritt zum Abfall. Mal jetzt nicht den Abfall, der da hinten steht, sondern Abfall im Sinne von, es geht bergab. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass ihr nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung. Heute, wenn du seine Stimme hörst, ich flehe dich an Christi Stelle, erhärte dein Herz nicht. Aber der zweite Schritt zum Abfall ist im Vers 12 beschrieben. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Vers 13. Ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Der zweite Schritt am Weg zur Bitterkeit ist Unglaube und Verhärtung. Ich kann als Christ im Unglauben mit Christus leben, mein Herz ihm gegenüber verhärten. Das hat übrigens auch sehr viel damit zu tun, und das möchte ich kurz erwähnen. Ich möchte es so praktisch als möglich halten und die Probleme ansprechen, die wir heute haben oder die ich zumindest sehe, wie ich zum Beispiel die Bibel, die Schrift verstehe und auslege. Weißt du, dass Auslegung der Schrift nicht eine Sache der Theologie ist, sondern eine Sache des Charakters. Auslegung der Schrift ist nicht eine Sache oder nicht in erster Linie eine Sache der Theologie, sondern eine Sache des Charakters. Ich werde euch gleich sagen, was ich damit meine. Wenn ich etwas in der Bibel lese und das gefällt mir nicht, es ist mir zu eng oder wie immer. Ich will aber Christus nicht abweisen, weil ich will in den Himmel kommen. Dann muss ich anfangen, die Bibel zu interpretieren. Hat aber nichts mit Theologie zu tun, das hat einfach mit Charakter zu tun. Nehme ich Gott beim Wort oder nehme ich ihn eben nicht beim Wort? Ich möchte hier kurz etwas ansprechen, weil das ist sehr stark in unseren Gemeinden, glaube ich, der Unglaube. Wir haben uns verhärtet gegen das wahre Wort Gottes. Ich möchte etwas ansprechen, was oft Verwirrung stiftet. Es wird auch gefragt, ja, muss ich die Bibel jetzt wörtlich nehmen oder ist die Bibel nur eine allgemeine Richtlinie, an der ich mich halt so halbwegs halten soll, dann wird es mir besser gehen. Und es herrscht Verwirrung, weil sowohl Fundamentalisten als auch die Liberalen lesen die gleiche Bibel und beide legen es total gegenteilig aus. Das ist ja komisch, ich meine, wenn wir dieselbe Bibel lesen, sollten wir doch zur selben Meinung kommen, nicht wahr? Aber dem ist nicht so. Nun magst du sagen, nun, wer hat nun recht? Die Fundamentalisten, die Liberalen, die Humanisten oder wer immer? Welche Auslegung stimmt nun? Ich möchte euch eine kleine Hilfe geben, eine ganz praktische Hilfe für dich persönlich. Und dann kannst du viele von diesen Büchern vergessen, die geschrieben werden darüber, wie man die Bibel zu verstehen hat. Die Bibel ist nämlich relativ einfach zu verstehen. Nämlich, sie ist genauso zu verstehen wie jede Kommunikation. Wenn ich mit dir jetzt spreche, mit Angela zum Beispiel spreche ich, um sie zu verstehen, muss ich herausfinden, was meint sie. Sonst verstehe ich sie nicht. Ich darf sie nicht interpretieren, was könnte sie meinen. Nein, ich muss herausfinden, was sagt sie eigentlich. Ich möchte mir ein Beispiel helfen, das habe ich vor kurzem gehört, hat mir gut geholfen. Nehmen wir mal an, meine Tochter Lisa, die ist zwar jetzt erst fast 5 Jahre alt, aber in ein paar Jahren wird sie weit sein. Aber meine Tochter Lisa und ihr Freund, die gehen an einem Abend während der Schulzeit auf eine Cola zum Landgraf. Das ist ein Café da auf der Hauptstraße, gell? Und ich sage zu Lisa, Lisa, du darfst ohne weiteres hingehen, aber du musst vor 11 Uhr daheim sein. Wie würde sie das interpretieren? Du musst vor 11 Uhr daheim sein. Das ist ziemlich klar, oder? Ich glaube schon. Was ich jetzt sage, das käme zwar nicht vor, aber stellen wir uns vor, das ist ja meine Tochter, gell? Stellen wir uns vor, es ist bereits 22.45 Uhr und die beiden, Lisa und ihr Freund, sitzen doch immer drüben im Café Landgraf und vergnügen sich. Sie haben nicht gerade Lust, jetzt schon nach Hause zu kommen. Also bekommen sie auf einmal Probleme mit dem, was ich gesagt habe und beginnen es zu interpretieren. Und dann kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Sie sagen, was er wohl wirklich gemeint hat, als er sagte, du musst vor 11 Uhr daheim sein, Betonung auf du. Hat er das tatsächlich auf uns persönlich bezogen oder redet er von Menschen im Allgemeinen? Hat er vielleicht gemeint, als allgemeine Regel gilt, dass man vor 11 Uhr zu Hause sein sollte? Oder hat er nur die allgemeine Beobachtung in Worte gefasst, normalerweise ist man vor 11 Uhr zu Hause. Er hat sich nicht sehr klar ausgedrückt, oder was meinst du? Und was hat er wohl gemeint, als er sagte, du musst vor 11 Uhr daheim sein? Ein liebevoller Vater wäre doch nicht so unerbittlich und unflexibel, oder? Er hat es wahrscheinlich als Vorschlag gemeint. Ich weiß ja, dass er mich liebt, also will er doch bestimmt, dass es mir gut geht, oder? Und wenn ich gerade viel Spaß habe, dann will er bestimmt nicht, dass ich an den Abend schon so früh ein Ende setze. Und was hat er gemeint, als er sagte, du musst vor 11 Uhr daheim sein? Meint er das wörtlich? Außerdem hat er nicht klar gesagt, ob er 11 Uhr abends oder morgens meint. Er hat auch nicht deutlich gesagt, ob er von der zentralen Standardzeit oder von der pazifischen Zeit ausgeht. Schließlich ist in Honolulu erst 7:15. Und überhaupt, wenn man die Sache recht betrachtet, so ist es ja immer vor 11. Egal wie viel Uhr es ist ja immer vor der nächsten 11. Und was hat er wohl gemeint, als er sagte, du musst vor 11 Uhr daheim sein? Er hat nicht klar gemacht, wessen Heim er eigentlich meint. Das könnte ja überall sein. Vielleicht hat er bildlich gesprochen. Denken wir nur an das alte Sprichwort, mein Heim ist, wo mein Herz ist. Mein Herz ist hier im Café Landgraf. Das heißt also, dass ich eigentlich schon daheim bin. Ja, mit all diesen Unklarheiten können wir wirklich nicht sicher sein, was er überhaupt sagen wollte. Wenn er sich schon nicht klar ausdrücken kann, dann kann er uns auch nicht dafür verantwortlich machen. Wisst ihr, man lacht darüber, aber wisst ihr, das ist genau das, was wir mit dem Wort Gottes tun. Genau das. Unsere Motive können die Art, wie wir die Worte interpretieren, die können sie total verfärben. Darum habe ich gesagt, Auslegung der Bibel ist in erster Linie Charaktersache, nicht eine Sache der Theologie. Gott spricht relativ klar. Ich gebe zu, dass einige Dinge in der Bibel, vor allem Nebensächlichkeiten, nicht so einfach sind. Aber da, wo es um die klaren, einfachen Aussagen der Schrift geht, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er im Grab war, dass er auferstanden ist und heute lebt, dass er Menschen zur Buße auffordert, damit sie ihn einladen in ihr Leben und von heute ihn als Herrn empfangen und mit ihm leben. Das ist sonnenklar in der Schrift. Nicht nur einmal, sondern hunderte Mal. Und wenn man anfängt, diese Sachen zu interpretieren, das hat überhaupt nichts mit Theologie zu tun. Das ist Unglaube und Verhärtung gegen das Wort Gottes. Der zweite Schritt, am Weg zur Bitterkeit. Der dritte Schritt haben wir Hebräer 5. Hebräer 5 und Vers 11 bis 14. Darüber haben wir viel zu sagen, es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Ansprüche Gottes sind, der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Der dritte Schritt zum Abfall und zur Bitterkeit ist Trägheit und Gleichgültigkeit dem Wort Gottes gegenüber. Wenn wir träge und gleichgültig werden, dem gegenüber, was Gott in seinem heiligen Wort uns zu sagen hat. Ich predige mehr als die halben Sonntage im Jahr in irgendeiner Kirche. Vielen verschiedenen Kirchen. Und jeden Sonntag begegne ich Menschen, die äußerlich erwachsen sind, aber innerlich immer noch Kinder, was den Glauben anbelangt. Nicht, weil sie nicht fähig werden, sondern weil sie träge und gleichgültig geworden sind dem Wort Gottes gegenüber. Und es ist auch interessant, wenn man das Wort Gottes dann so, wie Gott es geschrieben hat, ganz klar und deutlich predigt, nehmen sie Anstoß daran. Es gibt einige, die sind mir gegenüber nicht mehr sehr offen, auch in dieser Gemeinde. Wenn die mich treffen, sie versuchen dauernd mir Schuldgefühle zu geben, was ich letzten Sonntag in der Kirche wieder gesagt habe. Nenne mich den falschen Propheten. Ah, das wäre noch so wenig, aber was mir leid tut, ist, es kommt Bitterkeit auf. Aber was mir am meisten leid tut, ist, dass sie nicht willig sind, mir vom Wort Gottes zu zeigen, dass das, was ich gesagt habe, nicht Wort Gottes ist. Das ist nicht mehr der Maßstab. Aber wo haben wir unseren Maßstab? Sie stützen sich lieber auf ihre persönlichen Erlebnisse und auf psychologische Erkenntnisse, aber nicht mehr auf dem Wort Gottes. Ist auch interessant, sie argumentieren meistens damit, dass sie einmal eine schlechte Erfahrung mit evangelikalen Christen gemacht haben. Vielleicht kennt ihr das auch. Haben eine schlechte Erfahrung gemacht und seitdem ist das alles Käse. Das glaube ich Ihnen sehr wohl, denn unter den Evangelikalen, ich inbegriffen, ich habe sicher vielen Menschen wehgetan. Und wir werden es immer wieder tun, zum gewissen Maß, weil wir nicht perfekt sind. Und das möchte ich nie abschwächen. Ich bin sicher, dass wir viel Blödsinn, viel Herzlosigkeit, wenig Barmherzigkeit zeigen. Überhaupt keine Frage. Aber das löst die Schrift nicht auf. Jesus Christus bleibt dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Aber da ist eine gewisse Bitterkeit vorhanden, die nicht mehr will, dass sie sich korrigieren lassen. Da kommt wieder das, da ist ein gewisser Anspruch, ich darf bitter sein, weil ich diese schlechte Erfahrung gemacht habe. Und dieser Anspruch ist tödlich. Denn sie bleiben darinnen und kommen nie mehr heraus aus ihrer Schale. Und diese Leute sind oft sehr bitter anderen gegenüber, gerade denen, die es vielleicht gut mit ihnen meinen, ihnen die Wahrheit sagen. Also dritter Schritt am Weg zur Bitterkeit ist Trägheit und Gleichgültigkeit dem Wort Gottes gegenüber. Ihr solltet Lehrer sein, sagt Paulus, ihr braucht immer noch Milch. Ihr vertragt die Wahrheit nicht. Feste Speise ist euch zu viel. Und dann Hebräer 10, haben wir den vierten Schritt. Hebräer 10, der vierte Schritt ist, wenn wir anfangen, mutwillig zu sündigen. Hebräer 10, Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist auch so eine Sache, die hörst du heute in Kirchen kaum mehr. Nämlich, dass Gott ein Gott des Gerichts ist. Nur wenn du erkennst, dass Gott gerecht ist und auch richtet, in dem Maße, wie du kennst, wie sehr Gott Sünde verabscheut, in dem Maße lernst du kennen, wie sehr Gott liebt. Wie groß die Gnade ist, erkennst du erst, wenn du siehst, wie groß die Verdammnis ist. Der Grund, warum heute die Gnade oft so mit Füßen getreten wird, ist, weil wir nicht mehr erkennen, dass die Verdammnis genauso tragisch ist. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ich muss ehrlich sagen, ich predige nicht sehr gerne darüber. Aber ich mache mich schuldig. Wisst ihr, wie oft Gericht, das Wort Gericht in der Bibel vorkommt? Wenn Gott richtet, an die 400 Mal. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Die Geschichte heißt die Gerichtsverhandlung. Am Ende der Zeit versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte, aber es gab auch einige Gruppen von Menschen, die sich hitzig miteinander unterhielten. Die Umgebung schien sie nicht zu beeindrucken. Wie kann Gott über uns Gericht sitzen? Was versteht er schon von unserem Leiden? Fauchte eine junge Brünette. Sie zog einen Ärmel hoch und zeigte eine eintätowierte Nummer aus dem Konzentrationslager. Aufgeregt öffnete ein farbiger Mann seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, forderte er seinen Nachbarn auf. Am Hals sah man das hässliche Mal eines Stricks. Gelenkt wurde ich nur darum, weil ich schwarz bin. Sklavenschiffen hat man uns erstickt, von unseren Liebsten wurden wir getrennt. Wie Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns die Freiheit schenkte. Ein junges Mädchen starrte trotzig vor sich hin. Auf ihrer Stirn stand das Wort unehelich. Dieses Brandmal zu ertragen, murmelte sie, ging über mein, und ihre Stimme verlor sich im Gemurmel der anderen. Überall auf der Ebene wurden jetzt ärgerliche Stimmen laut. Jeder richtete Klagen an Gott, weil er das Böse und das Leiden in der Welt zugelassen hatte. Wie gut hat es Gott doch im Himmel, in all der Schönheit zu wohnen. Dort gab es keine Tränen, keine Furcht, keinen Hunger, keinen Hass. Er konnte sich Gott überhaupt vorstellen, was der Mensch auf der Erde entdulden musste. Schließlich führte er doch selbst ein recht behütetes Dasein, fanden sie. Und es bildeten sich Gruppen und jeder wählte einen Sprecher. Immer war es derjenige, der am meisten gelitten hatte. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Unberührbarer aus Indien, ein Unehelicher, ein entstellter Leprakranker, ein Opfer aus Hiroshima und jemand aus einem Arbeitslager in Sibirien. Und sie diskutierten aufgeregt miteinander. Schließlich waren sie sich in der Formulierung ihrer Anklage einig. Der Sachverhalt war ganz einfach. Bevor Gott das Recht hatte, sie zu richten, sollte er das ertragen, was sie ertragen mussten. Und ihr Urteil lautet, Gott soll dazu verurteilt werden, auf Erden zu leben, als Mensch. Aber da Gott ja Gott war, hatten sie bestimmte Bedingungen aufgestellt. Er sollte keine Möglichkeit haben, aufgrund seiner göttlichen Natur sich selbst zu helfen. Und dazu hatten sie sich Folgendes ausgedacht. Er sollte als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Geburt soll zweifelhaft sein. Niemand soll wissen, wer eigentlich der Vater war. Er sollte versuchen, den Menschen zu erklären, wer Gott ist, und er soll von seinen engsten Freunden dann verraten werden. Er sollte aufgrund falscher Anschuldigungen angeklagt werden. Vor einem voreingenommenen Gericht soll er verhört werden und von einem feigen Richter soll er verurteilt werden. Schließlich sollte er selbst erfahren, was es heißt, völlig allein und verlassen von allen Menschen zu sein. Er soll gequält werden und dann sterben. Und das soll die Öffentlichkeit sehen, und zwar so schrecklich, dass kein Zweifel daran besteht, dass er wirklich gestorben war. Während jeder Sprecher seinen Teil des Urteils verkündete, erhob sich ein großes Raunen in der riesigen Menschenmenge. Und als der letzte Sprecher den Urteilsspruch abgeschlossen hatte, folgte ein langes Schweigen. Und alle, die Gott verurteilt hatten, gingen plötzlich leise fort. Niemand wagte mehr zu sprechen. Keiner bewegte sich. Denn plötzlich wusste es jeder. Gott hat die Strafe schon auf sich genommen. Es ist wichtig zu erkennen, es gibt kein einziges Leid, das Gott nicht selbst durchgemacht hat, als Mensch, nicht als Gott. Er weiß genau, wovon du sprichst. Und er hat selbst am Leib erfahren. Unser Gott ist nicht ein Gott, der da oben ist. Und von da oben runter richtet, er kam als Mensch. Und als der Geringste von allen. Wenn ein Mensch glaubt, Gott sei nicht gerecht, dann fängt er an, Gott anzuklagen. Und die Trotzreaktion ist dann, dass wir anfangen, mutwillig zu sündigen. Wenn man das macht, dann ist es nicht mehr weit, bitter zu werden. Und noch das Letzte, das ist eigentlich... Dann bereits, ja, die Bitterkeit an sich, nicht mehr der nächste Schritt, sondern da sind wir bereits da. Hebräer 12, Vers 14. Hebräer 12, 14. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Hier haben wir das Endresultat der Bitterkeit. Der Weg zum Abfall, zur Bitterkeit ist vorgezeichnet. Erstens, die große Rettung in Jesus Christus missachten Sie, ignorieren, sich dem Wort Gottes im Unglauben verhärten. Drittens, träge und gleichgültig werden dem Wort Gottes gegenüber. Und das vierte ist dann, dass wir Gott anklagen und im Trotz mutwillig sündigen. Wir werden zum Richter, Jesus wird zum Angeklagten. Und darum müssen wir uns selbst und andere, die vielleicht dort sind oder am Weg dorthin sind, ermutigen. Erstens, dankbar zu sein für die große Gnade, die uns widerfahren ist. Es nicht missachten, sondern dankbar zu sein. Danke, Herr Jesus, dass ich heute wieder leben darf. Dass mein Leben einen Sinn hat, weil du bei mir bist. Zweitens, die Menschen und uns selbst ermutigen, dass Gott und sein Wort ernst zu nehmen. Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Es ist nicht kompliziert, die Bibel zu verstehen. Und das Dritte, nicht träge sein, sondern etwas tun, um die Beziehung mit Christus zu pflegen. Gemeinschaft haben. Erinnert euch, haben wir am ersten Abend besprochen. Nicht träge werden. Und viertens, im Wissen darüber, dass Gott liebend und gerecht ist, sollten wir nicht mutwillig sündigen, sondern wir sollten lernen, Gott eine Freude zu machen. Gott, ich möchte dir heute mit meinem Leben eine Freude machen. Und als letzter abschließender Vers, es geht zu Epheser Kapitel 4. Vers 30 bis 32. Epheser 4, 30 bis 32. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Ja, wir sind versiegelt. Und das Siegel kann niemand abnehmen, auch du selbst nicht. Gott sei Dank. Aber wir können betrüben, wir können den Geist betrüben, jeden Tag. Und dann steht im Vers 31, wie können wir ihn betrüben? Was sollen wir tun? Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Was sollen wir anstelle dessen tun? Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Gütig, mitleidig und vergebt einander. Das ist das Leben des Friedens. Das andere Leben ist Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung. Das sollen wir ablegen. In der Kraft Jesu selber können wir es nicht. Unser Nachbar, letzte Woche, das Kind geht in denselben Kindergarten, wie nehmen wir öfter mit, der Thomas, der Kleine. Wenn er mitfährt, er selber geht noch nicht 2 Jahre alt. Und sie ist mit dem Schlitten eine Piste runtergefahren in der Ramsau und hat die Kontrolle verloren und ist gegen eine Schneekanone. Und das Kind ist es lebt gerade noch, aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie halt die Maschine jetzt abschalten. Und wisst ihr, für eine Mutter ist es unheimlich schwer, sich das vergeben zu können. Man hört auch schon viel, wie blöd kann die sein, das zu tun. Das kann so eine Person ruinieren für den Rest ihres Lebens. Was so ein Mensch braucht, um nicht bitter zu werden, ist das, was die Bibel sagt: gütig sein, mitleidig sein, vergeben. Nicht klug sein. Und wenn wir das tun, erfüllen wir das Gesetz Jesu, das er uns gegeben hat.